Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Im Fußball ist es längst normal geworden, dass Millionen hin und her geschoben werden. Doch unnachgiebig gestritten wird seit Jahren um eine vergleichbar mickrige Summe. Am Samstag steht mal wieder Bremen gegen Hamburg auf dem Bundesligaspielplan. Wie hier 2014 ist das Nordderby auch diesmal ein sogenanntes Hochsicherheitsspiel, bei dem wohl leider wieder mit solchen Krawallen zu rechnen ist und deshalb auch mehr Polizeibeamte eingesetzt werden als üblich. Und das kostet Geld. Normalerweise bezahlt der Steuerzahler die Polizisten, doch nun soll das die Deutsche Fußballliga, die DFL, zumindest zu Teilen übernehmen. Sind Sie doch die Veranstalter, die Profiteure und letztlich auch die Verursacher der Mehrkosten, findet zumindest das Land Bremen und bekam heute recht. Holger Baas.
Die Richterin des Oberverwaltungsgerichtes ließen keinen Zweifel. Natürlich sei es eine Kernaufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen. Aber wenn gewaltbereite Fans bei sogenannten Risikospielen aufeinander einprügeln und die Polizei die Krawalle bekämpft, müsse auch der Veranstalter die Kosten übernehmen. Und das heißt, Bremen dürfe die DFL zur Kasse bitten.
Das ist wirklich ein Etappensieg. Es geht ja darum, dass wir die Verhältnisse verändern wollen. Es kann nicht angehen, dass die 1 Million verdienen im Profifußball und dass der Steuerzahler mit immensen Polizeikosten überzogen wird. Darum geht es im Kern.
Die DFL ist laut Urteil Mitveranstalter der Spiele, wie auch der Verein, also Werder Bremen, der wahrscheinlich die Rechnung begleichen muss. Das hat die Deutsche Fußballliga angekündigt, was Werder treffen würde.
Das heißt für den SV Werder, dass wir im Ergebnis mit erheblichen weiteren wirtschaftlichen Belastungen konfrontiert werden, die wir in diesem harten Bundesliga-Wettbewerb irgendwo aufbringen müssen. Weil unser Problem ist, wir sind eh nicht auf Rosen gebettet.
Um diesen Gebührenbescheid geht es. Die Polizei Bremen macht im August 2015 Mehrkosten geltend. Über 425.000 Euro, weil zuvor im April beim Spiel gegen den HSV knapp 1.000 Beamte im Einsatz waren, die Fankrawalle aufzulösen. Sicherheit ist allein Sache des Staates, argumentiert dagegen die DFL auch heute nach dem Urteil.
Es ist natürlich kein erfreulicher Tag heute nach dem Urteil. In der ersten Instanz waren wir besser gestimmt. Aber das gehört natürlich dazu. Wir wissen, es sind schwierige Rechtsfragen, um die es hier geht. Und in diesem Fall haben wir hier nicht gewonnen. Aber wie gesagt, es ist noch nicht zu Ende der Fall.
In dem Urteil geht es nicht allein um Fußball. Auch um Großveranstaltungen wie Rockfestivals. Ist Randale angekündigt und Polizei steht zusätzlich bereit, darf sie Gebühren vom Veranstalter verlangen.
Es war auch hier ein wichtiger Punkt in der Argumentation des Gerichts, dass es eben nicht nur ein Gebührentatbestand ist, der nur für Fußballveranstaltungen gilt, sondern der offen ist für alle gewinnorientierten Veranstaltungen, die eine gewisse Größe, also über 5.000 Teilnehmer, Besucher, erreichen.
Wegen dieser grundsätzlichen Bedeutung haben die Richterinnen auch die Möglichkeit einer Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen. Die will die DFL im Streit mit Bremen nutzen. Doch sollte das heutige Urteil bestätigt werden, werden womöglich auch viele andere Innenminister Rechnungen wie diese an Fußballbosse und Konzertveranstalter schicken.
Tja, wer soll zahlen für Polizeieinsätze bei Bundesligaspielen? Ein Kommentar von Andreas Neumann von Radio Bremen.
Lange war der Bremer Innensenator in seinem Kampf um Geld von der DFL ein sehr einsamer Mann. Seine Kollegen aus den anderen Bundesländern hatten sich schön weggedruckt. Nein, mit der mächtigen Liga und noch schlimmer, mit den Vereinen wollte man sich auf keinen Fall anlegen. Es droht ja Liebesentzug durch Borussia Dortmund, Bayern München, RB Leipzig und Co., sobald man an die Milliardenkassen der Liga will. Jetzt aber, wo der Bremer Politiker einen so klaren Etappensieg errungen hat, kommen die Ersten aus der Deckung. Der rheinland-pfälzische Innenminister begrüßt das Urteil und findet es richtig, dass Polizeieinsätze nicht nur vom Steuerzahler bezahlt werden sollten. Und der Hamburger Innensenator gibt sich zwar an der Seite des HSV gelassen, will jetzt aber das Urteil immerhin mal genau prüfen. Das sollte er auch. Denn wenn Bremen mit seiner Linie auch vor dem Bundesverwaltungsgericht gewinnen sollte, dann werden die Dämme brechen. Dann werden der Bund der Steuerzahler und die Rechnungshöfe schon dafür sorgen, dass kein Bundesland das Geld für Polizeieinsätze weiter alleine bezahlt. Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat übrigens schon vor Monaten die Landesregierung in Stuttgart aufgefordert, dem Beispiel Bremens zu folgen. Aber das Innenministerium dort fand das so wörtlich nicht sachgerecht. Nicht sachgerecht? Worüber reden wir denn hier? Doch nur davon, dass eine mit Geld gestopfte Liga wenigstens einen Teil der Kosten von Polizeieinsätzen übernehmen soll, mit denen ihre Veranstaltungen geschützt und überhaupt erst ermöglicht werden. Und wir sprechen von Summen, die viele der Spieler der Bundesliga mal eben für einen Zweitwagen ausgeben. Nein, es ist sehr sachgerecht, wenn der Bremer Innensenator da hart bleibt und sich auch der Erpressung der DFL nicht beugen will. Wenn die Liga auch in letzter Instanz verliert, will sie die Rechnungen der Polizei ja an den Verein Werder Bremen weiterreichen. Und das würde dann in Bremen richtig schlechte Laune machen. Aber wie gesagt, der Bremer Innensenator gewinnt ja gerade erst neue Freunde in anderen Bundesländern. Und das wird ihn in der Sache noch unnachgiebiger machen als in den zurückliegenden Jahren der Einsamkeit.
Andreas Neumann kommentierte. Es stand schon mal besser um das Image der Bundeswehr. Nicht nur sei die Truppe schlecht aufgestellt, es fehlt an Panzern und U-Booten, die auch fahren. Und auch die Soldaten seien selbst überlastet und frustriert. So mahnte gestern der Werbeauftragte. Und wenn die Bundeswehr mal Schlagzeilen macht, dann weil in irgendeinem Offizierspind ein Wehrmachtshelm auftaucht. Wie kann es also sein, dass die Bundeswehr für junge Leute dennoch ein attraktiver Arbeitgeber ist? In unserer Reihe Was Deutschland bewegt hat Sebastian Kisters eine Gruppe Rekruten gefragt, warum sie sich für die Bundeswehr entschieden haben und hat sich mit ihnen am Ende ihrer Grundausbildung im nordhessischen Schwarzenborn ins Gelände gewagt.
Höhenangst kennt Ralf Apel nicht. Er ist eigentlich Dachdecker, aber mit 43 Jahren hat er sich entschieden, zur Bundeswehr zu gehen, um ein Abenteuer zu beginnen und seinem Land etwas zurückzugeben.
Im Berufsleben an Weiterbildung, es ist ja kein Land so wie in Deutschland, wo einen die Türen halt auch offen stehen. Und von daher sage ich, ich bin gerne Deutscher und ich diene gerne Deutschland.
Übungen, Leistungstests, vielleicht bald Einsätze, Gefechte, für viele Rekruten anziehend.
Gut, und bis zu meinem ehemaligen Minenschild, Oberkörper vor und einfach laufen.
Das zu erleben, die Kameradschaft zu erleben, in einer großen Gruppe und das Zusammenspiel zwischen Sport und Militär, wie das alles zusammenpassen tut, das ist halt schon faszinierend, das zu erleben.
Nach 3 Monaten Grundausbildung jetzt die Abschlussprüfungen, militärisch Rekrutenbesichtigung. Seit Dienstag stapfen 92 junge Soldaten aus dem nordhessischen Schwarzenborn von einer Teststation zur nächsten.
Ungefähr 30 diese Richtung, da ist ein Platz der Gruppe.
Jawohl.
Da die Ausrüstung ablegen und fertig machen, um in den Alarmposten einzufließen. Verstanden?
Jawohl.
Gut, ihr zwei weg. Los.
Dominik Splittgerber ist 18 Jahre alt. Er kann sich vorstellen, Berufssoldat zu werden. Was würde er gerne ändern in dem Land, das er verteidigen will?
Die Geldverteilung auf reiche, auf arme Leute halt ein bisschen besser gemacht wird und Hartz-IV-Empfänger nicht unbedingt immer so am Limit leben müssen und halt generell finanziell sich die ganze Lage hier ein bisschen stabilisiert. Und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, für unser Land so das Wichtigste, dass die Finanzen stimmen bei jedem Menschen, dass jeder Mensch Spaß am Leben haben kann.
Stand 1, bald auf 12 Uhr, 150 Meter.
Was, wenn das jetzt keine Übung wäre?
Ist halt immer mal so die Angst da und halt generell das Gefühl, dass man halt wirklich mal irgendwann einen Menschen erschießen muss. Und ja, ist halt nicht so leicht. Aber ich sag mal so, wenn man das will, dann kommt man damit auch klar.
Zwischendurch Bewertungen der Ausbilder. Thorsten Rickert ist 34 Jahre alt und Kompaniechef. Wenn er etwas ändern könnte in diesem Land, wäre es weniger Bürokratie, auch bei der Bundeswehr.
Kaum eine Grundausbildung ist wie die andere. Ständig wird irgendetwas geändert, teilweise mit guten Begründungen, aber nichtsdestoweniger wird es geändert. Und ich würde das Ganze ganz gerne mal wieder entfrachtet sehen. Also, dass wir wieder mehr Freiheiten haben bei der Ausbildung, weniger Belehrungen unterschreiben müssen und einfach mal wieder mehr uns auf den Kern des Ganzen konzentrieren können.
Aufwärmen am Feuer gestern Abend bei eisigen Minustemperaturen. Der Kompaniechef hat entschieden, es wird nicht in Zelten übernachtet.
Ja, heute Nacht achten Sie darauf, dass Sie Ihre Wärmeerhaltung vernünftig durchführen, Sie möglichst fit bleiben und dass wir dann auch am Donnerstag am Ende der Hindernisbahn alle gesund und munter noch begrüßen können. Ja.
Also erfreuen Sie sich dem Dach über dem Kopf. Das mag in folgenden Ausbildungsabschnitten dann auch schon wieder ganz anders aussehen.
Kurz nach 6 heute Morgen. Die Nacht hat Spuren hinterlassen, Eisblumen am Fenster und ein bisschen mehr.
Es ging mir schon mal besser. Also geschlafen habe ich nicht so viel, weil es sehr kalt war. Ich kann ja auch nicht sagen, wie viel. Vielleicht eine Stunde.
Sehr kalt. Und doch sagen fast alle, die Ausrüstung bei der Bundeswehr sei okay. Ronja Riemer wollte nach der Schule etwas Robustes machen, sagt sie. Polizei oder eben Bundeswehr. Nun ist sie hier und wünscht sich, dass Menschen draußen nicht hinter jeder Soldatin oder jedem Soldaten einen Nazi vermuten. Manche denken, viele im Land hätten den Kontakt zur Bundeswehr verloren. Vielleicht doch die Wehrpflicht wieder einführen?
Auch wenn die Pflicht jetzt wäre, dann würden es die Leute hier nicht machen. Sie hätten dann trotzdem keinen Bock dazu. Und das würde halt auch keinen Sinn ergeben dann.
7.30 Uhr. Weiter geht's. Noch bis morgen Mittag durchhalten. Dann ist die Abschlussprüfung der Rekruten in Schwarzenborn beendet. Wir dienen Deutschland, hat sich die Bundeswehr als Motto gegeben. Für die meisten Rekruten hier ist das nicht bloß ein Spruch.
Der Besitz einer Waffe gehört für Amerikaner zur Identität und Geschichte ihres Landes und ist sogar ein in der Verfassung verbrieftes Grundrecht, das vielen heilig ist und selbst dann unangetastet blieb, als immer mehr Amokläufer in Schulen viele Menschen töteten. Es seien schließlich die Menschen die Bösen und nicht die Waffen, so die zynische Antwort nicht nur der starken amerikanischen Waffenlobby. Gegen sie und für schärfere Waffengesetze haben schon immer Menschen demonstriert. Doch nun, nach dem jüngsten Attentat in Florida, ist der Zorn vor allem der Schüler so groß und so laut, dass er sogar in Washington gehört wird. In diesen Minuten empfängt Donald Trump die Überlebenden und Angehörigen der Opfer von Parkland im Weißen Haus. Jan-Philipp Burgert berichtet.
Die Fahne auf dem Weißen Haus weht nicht mehr auf Halbmast. Doch die Trauer über die 17 Toten des Amoklaufs von Florida wühlt besonders viele junge Amerikaner weiterhin auf. Während der Präsident mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer von Schulamokläufen spricht, wollen auch vor dem Weißen Haus Hunderte ihre Stimme erheben. Ich habe wirklich große Angst. Ich sollte nicht im Klassenraum sitzen und darüber nachdenken, wo der sicherste Ausgang ist, falls ein Amokläufer kommt. Ich sollte im Klassenzimmer sitzen und über den Unterricht nachdenken. Deshalb bin ich heute hier. Ich würde gerne schärfere Waffengesetze sehen. Ich verstehe sogar, dass Menschen Waffen haben möchten. Deshalb bin ich nicht für ein grundsätzliches Verbot. Aber insbesondere diese sehr tödlichen Sturmgewehre sollten nicht für jedermann verfügbar sein. Amokläufe können überall passieren wegen der Waffengesetze. Wir müssen den Wandel herbeiführen, weil die Erwachsenen nichts tun. Zum Zentrum der Schülerproteste entwickelt sich Florida. Hier hatte sich der letzte Amoklauf an einer Highschool ereignet. Hunderte Schüler machten sich gestern auf den Weg in die Landeshauptstadt Tallahassee. Vor dem Repräsentantenhaus von Florida demonstrierten sie für ein Verbot von halbautomatischen Sturmgewehren. Ein solches wurde beim Amoklauf in Parkland verwendet. Mit diesen Waffen wurden immer wieder viele Menschen in kurzer Zeit getötet. Doch Floridas Abgeordnete erteilten dem Verbot dieses Gewehrtyps eine klare Absage. Mit 71-36 Stimmen votierten sie dagegen, ein Gesetz überhaupt zu diskutieren. Für die anwesenden Überlebenden des Amoklaufs von Parkland ein Schlag ins Gesicht. Der nächste Tod durch ein Sturmgewehr hier in Florida wird auf deren Konto gehen. Es wird ihre Schuld sein, es wird ihr Fehler sein. Viele der Abgeordneten in Florida bekamen von der Waffenlobby NRA in der Vergangenheit die beste Schulnote erteilt. Die NRA unterstützt Wahlkämpfe überall im Land mit Millionensummen. Auch Präsident Trump suchte im Wahlkampf den Schulterschluss. Laut New York Times soll er mindestens 30 Millionen Dollar Spenden von der Waffenlobby erhalten haben. Doch gestern sprach sich der Präsident überraschend für ein Verbot von Schnellfeuerkolben aus, die sogenannten Bumpstocks. Ich habe gerade ein Memorandum unterschrieben, das den Justizminister anweist, Vorschläge zu unterbreiten, die alle Geräte verbieten, die legale Waffen zu vollautomatischen Waffen umwandeln. Einen solchen Bumpstock hatte im Oktober 2017 auch der Attentäter von Las Vegas benutzt und 58 Menschen getötet. Per Twitter sprach sich Trump nun auch dafür aus, Waffenkäufer schärfer zu überprüfen. Ob sich wirklich etwas Grundlegendes ändert, ist jedoch fraglich. Denn im US-Kongress haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Und die stehen traditionell der Waffenlobby NRA nahe. Deshalb demonstrieren die Jugendlichen auch hier lautstark. Der Druck auf die Politik steigt, nicht nur von Amerikas Schülern. In einer Umfrage sprechen sich 2/3 der Amerikaner grundsätzlich für eine Verschärfung der Waffengesetze aus. So viele wie nie zuvor.
Stefan Niemann in Washington. Sie haben schon etliche Amokläufe in Ihrer Zeit als USA-Korrespondent erlebt. Was ist Ihr Eindruck? Kann der Protest der Jugendlichen dauerhaft etwas an der Stimmung im Land ändern?
Ich bin da skeptisch, obwohl man eins sagen muss, Angst, Trauer und Wut sind natürlich ein starker Treibstoffmix für diese junge Protestbewegung. Die Frage wird sein, ob sie den Schwung im ganzen Land aufrecht erhält, ob sie den langen Atem hat, wirklich was zu verändern. Die Reaktionen sind gespalten. Es gibt viele Amerikaner, die durchaus sinnvoll und sympathisch finden, was die jungen Schüler da fordern. Extreme Waffenfreaks diffamieren selbst Überlebende von Schulmassakern als Schauspieler und als bezahlte Klaköre. Da sieht man also schon, dass das Land gespalten ist. Die Frage wird sein, ob es konservative Politiker gibt, also Republikaner, die jetzt bei den Kongresswahlen es wagen, Verschärfung des Waffengesetzes auf ihre Fahnen zu schreiben, obwohl sie wissen, dass im konservativen Wahlkreis das dasselbe ist wie politischer Selbstmord. Also die Frage ist, ob die Parlamentarier sich umstimmen lassen von den idealistischen Schülern.
Schauen wir nochmal auf den Präsidenten. Er gilt ja als großer Verbündeter der mächtigen Waffenlobby NRA. Ist es denkbar, dass er sich in diesen Minuten vielleicht ein wenig umstimmen lässt von den Angehörigen?
Das wird hier in Washington mit Spannung verfolgt, denn er sitzt ja gerade dort, wo er sonst Staatsgäste empfängt, im Weißen Haus mit Überlebenden der vielen Schulmassaker zusammen. Junge Leute aus Columbine, aus Newtown und eben auch aus Parkland, dem jüngsten Schulmassaker, dem jüngsten Amoklauf. Das sind sicherlich schwierige Minuten auch für den Präsidenten. Er hat gerade eben den Anwesenden, darunter auch Eltern von getöteten Kindern, versprochen, er werde etwas tun und hat angedeutet, er wolle sich vor allem für stärkere Kontrollen beim Waffenverkauf einsetzen. Aber viele hier in Washington bezweifeln, dass der erklärte Freund der mächtigen Waffenlobby NRA, Donald Trump, sich wirklich für substanzielle Beschränkungen und Einschränkungen des Waffenrechts einsetzt. Also wir warten ab, ob die jungen Leute ihn da jetzt umstimmen können.
Danke, Stefan Niemann, nach Washington. Tagelanger Dauerbeschuss und keine Chance zu entkommen. Die Menschen in Ost-Ghuta erleben gerade die Hölle auf Erden. Mit diesen drastischen Worten hat UN-Generalsekretär Guterres heute die Lage in dem syrischen Rebellengebiet beschrieben. Susanne Daubner mit dem Nachrichtenüberblick.
Guterres forderte im Weltsicherheitsrat eine sofortige Kampfpause in dem Gebiet nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus. Nur so sei es möglich, die eingeschlossenen Menschen zu versorgen und hunderte Kranke und Verletzte aus Ost-Ghuta herauszuholen. Dort sitzen etwa 400.000 Menschen fest. Es gibt offenbar kaum noch Lebensmittel und Medikamente. Die Regierungstruppen von Machthaber Assad haben ihre Angriffe auf die Rebellenhochburg weiter verstärkt. Allein in den vergangenen 3 Tagen sollen mehr als 300 Menschen getötet worden sein. Die französische Regierung will ihre Flüchtlingspolitik verschärfen. Innenminister Collomb präsentierte in Paris einen entsprechenden Gesetzentwurf. Geplant sind unter anderem beschleunigte Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen. Die Regierung begründet ihr Vorhaben damit, dass im vergangenen Jahr erstmals mehr als 100.000 Asylanträge gestellt wurden. Menschenrechtsgruppen kritisieren die Regierungspläne. In Nigeria werden nach einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf eine Mädchenschule bis zu 111 Schülerinnen vermisst. Nach Angaben der Polizei gibt es bisher keine Informationen, was mit ihnen geschehen ist. Etwa 800 weitere Mädchen seien nach dem Überfall am Montag in das Internat in Dabshi zurückgekehrt. Boko Haram hatte vor 4 Jahren in Chibok mehr als 270 Schülerinnen entführt. Der Fall sorgte international für Entsetzen. Die Organisation Transparency International sieht weltweit wenig Fortschritte im Kampf gegen Korruption. Das zeige der aktuelle Index, für den Experten zur Situation in 180 Ländern befragt wurden, so Transparency. Dabei geht es um die wahrgenommene Korruption in Politik und Verwaltung. Kritik gab es auch an Deutschland, das im internationalen Vergleich von Platz 10 auf Platz 12 abgerutscht ist. Die EU-Kommission hat gegen die deutschen Automobilzulieferer Bosch und Continental Millionenstrafen verhängt. Hintergrund sind zum einen Preisabsprachen bei Bremssystemen. Bosch hat darüber hinaus unerlaubte Absprachen auf dem Markt für Zündkerzen getroffen. Insgesamt belaufen sich die Strafzahlungen für beide Unternehmen auf 121 Millionen Euro. Außerdem bestraft wurden Reedereien aus Chile, Japan, Norwegen und Schweden wegen Preisabsprachen beim Autotransport. Die Börsendaten. An der New Yorker Börse schloss der Dow Jones im Minus bei 24.797 Punkten. Der DAX ging mit 12.470 Punkten aus dem Handel, ebenfalls schwächer als gestern. Volkswagen und die IG Metall haben sich auf einen neuen Haustarifvertrag für die 120.000 Beschäftigten in den westdeutschen Werken verständigt. Neben höheren Entgelten sieht er unter anderem Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge vor. Näheres jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Einigung erfolgte doch relativ geräuschlos. Die VW-Mitarbeiter dürften zufrieden sein. Ihre Löhne steigen ab Mai um 4,3%. Zudem bekommen die Beschäftigten von Februar bis April eine Einmalzahlung von 100 Euro. Dazu ein tarifliches Zusatzgeld oder alternativ für Mitarbeiter mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen einen Freizeitausgleich. Mit der Einigung hat VW eine Baustelle weniger, doch viele bleiben. So trifft morgen das Bundesverwaltungsgericht Leipzig die wegweisende Entscheidung, ob es Dieselfahrverbote geben wird. Der ADAC will nachgewiesen haben, dass eine Umrüstung der Hardware, also der Dieselmotoren, möglich und effektiver sei. Die Hersteller lehnen sie wegen der hohen Kosten kategorisch ab. Anleger wollen von Autoaktien weiterhin nichts wissen. VW, Daimler, BMW fielen diese Woche bislang um bis zu rund 3%. Bei den Software-Nachrüstungen hinken die Autobauer heillos hinterher, unter anderem, weil genaue Vorgaben fehlen.
Ja, das, was Anleger beschäftigt und was da vielleicht ja auf uns alle zukommt, will eigentlich keiner. Die Politik nicht, die Autobauer nicht und erst recht nicht die Autofahrer. Das Bundesverwaltungsgericht aber könnte morgen dafür sorgen, dass Dieselfahrverbote kommen in Städten mit besonders hoher Schadstoffkonzentration. Doch nicht nur in Ballungsräumen mit viel Autoverkehr sind die giftigen Stoffe ein Problem. Auch hier in vermeintlich frischer Landluft ist Stickstoffdioxid gesundheitsgefährdend. Das geht jedenfalls aus einer Studie des Umweltbundesamtes hervor, die, man fragt sich warum, monatelang unter dem Deckel gehalten wurde, wie Report Mainz recherchiert hat. Claudia Kafanke und Nick Schader berichten.
Langenlohnsheim am Hunsrück. Keine 4000 Einwohner zählt das Städtchen, das idyllisch an den Weinbergen liegt. Das Tolle hier, die Landluft.
Ich persönlich finde sie sehr gut. Ich kann mich hier nicht beklagen. Wir haben sehr viel Grün bei uns zu Hause. Wir haben gute Biotop. Wir haben sogar letztes Jahr Wildbienchen gehabt. Also dann kann es so schlecht nicht sein.
Schlechte Luft war in Langenlohnsheim nie ein Thema. Im vergangenen Jahr wurden hier Stickstoffdioxidwerte weit unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Doch schon mehr als 10 Mikrogramm können laut dieser Studie gesundheitsschädlich sein. Erstmals wurden flächendeckend für ganz Deutschland die gesundheitlichen Folgen von NO2 ausgewertet, auch in ländlichen Regionen. Das Fazit der Forscher, womöglich bis zu 8000 vorzeitige Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ergebnisse, die eigentlich schon seit Mai letzten Jahres vorliegen, aber noch nicht veröffentlicht wurden.
Es ist so, dass große Studien eine gewisse Arbeit bedürfen, um die Ergebnisse eben möglichst verständlich auch aufzubereiten.
Geht es also nur um Verständlichkeit? Auch Forscher der Uniklinik Jena haben sich in Studien mit den Gesundheitsgefahren von NO2 auseinandergesetzt. Ihre Erfahrungen?
Ich glaube, dass die Politik kein wirkliches Interesse daran hat, diese Studien wahrzunehmen, weil wir sonst die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge noch stärker forcieren müssten.
Die Deutsche Umwelthilfe hat gegen Städte wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte geklagt. Dass die Studie bisher nicht veröffentlicht wurde, hält man dafür keinen Zufall. Auch vor dem Hintergrund der morgigen Gerichtsentscheidung über Fahrverbote.
Das ist dann bezeichnend, dass eine solche Studie in 3/4 Jahr nicht veröffentlicht wird. Sie hätte uns natürlich geholfen, wenn wir auch auf sie hätten verweisen können.
Einen direkten Zusammenhang zwischen Herzerkrankungen und Schadstoffen herzustellen, ist allerdings schwer.
Man kann das nur von den Zahlen her sehen. Man darf nicht den direkten Schluss daraus ziehen. Das ist so, das liegt daran. Das ist eine Plausibilitätsfrage. Man weiß eben, dass diese Schadstoffe negativ sind und führt deswegen die Schadstoffe als Grund für die Lebensverkürzung an.
Macht das Gericht morgen den Weg frei für Fahrverbote, werden die aber wohl nur größere Städte betreffen. An der Belastung hier auf dem Land wird das Urteil kaum etwas ändern.
Ja, aber ich würde mir einfach mehr Aufklärung wünschen und dass die Politik doch viel schneller reagiert. Und nicht erst dann, wenn solche Studien gemacht sind und wenn schon viele Leute gestorben sind.
Die Geschichte von der gesunden Landluft muss womöglich neu geschrieben werden.
Zur italienischen Politik oder zu dem, was die italienische Politik in diesen Wochen beherrscht. Stay human, menschlich bleiben. Dieser Appell auf dem Plakat einer Demonstrantin im italienischen Macerata könnte eine Botschaft nicht nur an die Rechtsextremen und Fremdenfeinde in dieser Stadt sein, sondern an die Politik im ganzen Land. Denn 11 Tage vor den Parlamentswahlen scheint sich der Wahlkampf nur noch um ein Ereignis zu drehen. Seitdem ein Rechtsextremer in Macerata auf dunkelhäutige Migranten geschossen hat, sind die Flüchtlinge zum Spielball der Politik geworden. Ellen Trapp aus einer gespaltenen Stadt.
Nur wer weiß, wo es passiert ist, findet noch Spuren, die an das erinnern, was in Macerata vor 3 Wochen geschah. Ansonsten wirkt die Stadt, keine 42.000 Einwohner, wie jede andere. Eine Sache ist hier allen klar, die Menschenjagd hat den italienischen Wahlkampf verändert. Vorher ging es um viele Themen, jetzt gibt es nur noch eins. Es ist diese Sache, ich will nicht Rassismus sagen, weil es ein hässliches Wort ist, aber es gibt eine gewisse Anspannung, auch unter den Einheimischen. Ich habe keine Angst, wenn sie sich gut benehmen. Wenn sie arbeiten, dann werden sie hier respektiert, wie jeder andere. Wenn sie kommen und hier den ganzen Tag abhängen und nichts machen, müssen sie zurück in ihre Heimat. Was war geschehen? Am 3. Februar hatte der rechtsextreme Luca T. aus einem fahrenden Auto auf afrikanische Flüchtlinge geschossen und 6 von ihnen verletzt. Der 28-Jährige handelte nach eigenen Angaben aus Rache für den gewaltsamen Tod einer 18-Jährigen. In diesem Fall war ein Nigerianer als Verdächtiger festgenommen worden. Luca T. ist für rechtsextreme Demonstranten, die anschließend den Macerata aufmarschierten, der Held. Luca T. kandidierte jüngst für die rechtspopulistische Lega. Die Partei distanziert sich von ihm, macht aber Wahlkampf mit Flüchtlingspolitik und der Parole Grenzen dicht. Die Leute haben sehr große Angst. Die tragischen Episoden nehmen zu. Wir haben mehr als 8000 Gemeinden in Italien. Die meisten davon sind sehr klein. Dort lässt man den Haustürschlüssel draußen stecken. Dort gab es sehr wenig bis gar keine Sicherheitsprobleme. Heute leider bauen sich die Leute Gitter an die Fenster. Man meint, sie leben in kleinen Gefängnissen. Die noch in Rom regierenden Sozialdemokraten wie auch der Bürgermeister von Macerata halten dagegen. Migration ist ein Thema. Es gibt einige Fragen, die wir beantworten müssen. Aber einen Zusammenhang herzustellen zwischen Flüchtlingen, dem Mord an Pamela und den Wahlen, vereinfacht das, was wir hier erleben. Und bei allem Schmerz, Drama und Gefühlen, die der Mord an Pamela hervorrief, hatte das natürlich die Leute beeinflusst. Doch in den Umfragen sind die Sozialdemokraten derzeit abgeschlagen auf dem 3. Platz, ganz vorne das Mitte-Rechts-Bündnis. Die ungefähr 4000 Flüchtlinge in Macerata beobachten das alles und versuchen gelassen zu bleiben. Einige Italiener denken jetzt, wir seien Killer und einige von uns denken, die sind Killer. Aber nein, nichts passiert, es ist alles gut. Ich habe das Gefühl, alle haben sich wieder etwas beruhigt. In 11 Tagen wählt Italien. Bankenkrise, Arbeitslosigkeit, Schulden. Es gibt viele wichtige Themen. Doch derzeit ist es vor allem die Angst vor den Fremden, die die politische Debatte bestimmt.
Kommen wir zu den Winterspielen. Und Olympia steht auch dafür, dass ab und zu Sportler gewinnen, mit denen niemand gerechnet hatte. Das ist dem deutschen Team heute gleich 2-mal gelungen, Julia Büchler.
Es gab einen Sensationssieg im Eishockey und Überraschungsgold im Zweierbob bei den Frauen. Nicht mal Bob-Trainer René Spies hatte daran geglaubt, denn sein eigentliches Favoritenduo ging verletzt an den Start und enttäuschte. Im vermeintlich schwächeren B-Team bei Pilotin Mariama Jamanka und ihrer Anschieberin Lisa Buckwitz aber, da passte alles perfekt zusammen. Außenseiterchance genutzt. Eine ehemalige Hammerwerferin und eine frühere Siebenkämpferin jubeln über Olympiagold im Bobfahren.
Da standen sie nun und konnten es gar nicht glauben. Völlig fassungslos, Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz heißen die Olympiasiegerinnen im Bob der Frauen. Eine der größten Überraschungen dieser Spiele.
Ich habe die Zeit gesehen und dann ist es umgeswitcht auf die Eins und dann habe ich einfach geschrien. Bis hoch ins Ziel habe ich einfach durchgeschrien und dann waren auf einmal alle aus unserem Team um uns rum und haben ja, sich auf uns geschmissen und auch geschrien und dann war es wirklich ja, einfach unvorstellbar.
Die Entscheidung extrem packend, extrem spannend. Im vierten Lauf setzten sich zunächst die Amerikanerinnen Elana Myers-Taylor und Lauren Gibbs an die Spitze. Starke Zeit. Die bis dahin knapp führenden Deutschen damit unter immensem Druck. Mit gerade einmal 400stel Sekunden Vorsprung gingen Mariama Jamanka und Anschieberin Lisa Buckwitz in die Bahn. Überhaupt erst zum dritten Mal saßen die beiden gemeinsam bei einem Rennen in einem Schlitten, weil Bundestrainer René Spies die Teams erst kurz vor Olympia endgültig festlegte.
Sehr schöne Linie, brillant, Mariama Jamanka, wie sie das macht, das ist die beste Fahrt überhaupt bei diesen Olympischen Spielen von ihr. 300stel sind es nur noch, Mariama Jamanka, wird es Myers-Taylor? Nein! Ja, ja, Jamanka! Ja, ja, Jamanka! Olympiasiegerin mit einer Wahnsinnsfahrt!
Noch nie hatte die Berlinerin bis dahin auch nur ein Weltcuprennen gewonnen. Und nun der größte denkbare Erfolg als Bobsportlerin. Der Olympiasieg. Der Jubel im deutschen Lager grenzenlos. Die vielleicht unerwartetste Goldmedaille für das deutsche Team bisher in Pyeongchang.
Für mich war das jetzt unglaublich, fast wie ein Märchen unter dem Druck. Jetzt einer Führung zur Halbzeit und einer Führung nach dem dritten Lauf, das ist unvorstellbar. So einen sauberen Lauf dort runterzuziehen, ja, da bin ich sprachlos.
Ich weiß nicht, wir haben es irgendwie gerockt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es ist passiert.
Die verdienten Goldmedaillen gibt es erst morgen, aber Insignien des Erfolges dürfen die beiden natürlich schon tragen bei aller Ungläubigkeit.
Wow, wir haben gewonnen.
Könnte sein, dass die zwei die Medaillenzeremonie mit einem leichten Kater erleben werden.
Richtig viel gefeiert haben auch die deutschen Eishockeyspieler. Zwar keine Medaille, aber eine Sensation. Sie stehen im Halbfinale. Es ist ein Zittersieg über Weltmeister Schweden, aber auch der größte Erfolg seit 42 Jahren. Das wurde ausgiebig gefeiert auf dem Eis und danach in der Kabine. Der Medaillentraum geht weiter. Ja, sie haben extrem gute Laune und auch extrem gute Nerven. Schon dreimal musste Deutschland nämlich in die Verlängerung, auch gegen Schweden. Und hier brauchten die Spieler noch mehr Geduld, sogar nach dem 4:3 Siegtreffer.
Momente, die sich anfühlen wie eine Ewigkeit.
We have a good goal.
Und dann der totale Freudentaumel. Die Erlösung durch Patrick Reimer. Wieder in der Verlängerung, Deutschland wieder oben auf.
Wir können es selber nicht fassen. Wir haben so viel dafür getan und dass wir jetzt so ein Top-Team geschlagen haben, ist einfach unglaublich. Es zeigt einfach unseren Kampfgeist.
Wir haben einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben die Möglichkeit, um Medaillen zu spielen. Es war unser allergrößter Traum.
In der Verlängerung hakelt Reimer den Puck über die Linie. Aber ist es wirklich ein reguläres Tor?
We are going to have a video review. Did the puck cross the goal line?
Der Videobeweis muss herhalten. Kurze Verwirrung, Anspannung und Erlösung, dann nur wenige Augenblicke auseinander.
Ja, Kompliment an meine Mannschaft, die wirklich fightet, die sich an die unsere Spielstruktur hält von der ersten bis zur letzten Minute. Und deswegen ist es alles nicht ganz unverdient.
Nicht unverdient, weil sein Team sich nicht selbst im Weg steht. Nein, die deutsche Mannschaft schießt in der regulären Spielzeit 3 Tore gegen den Weltmeister. Vor dem Spiel, undenkbar, Mitte des letzten Drittels, Realität. Doch die Schweden kommen zurück. Kurz vor Schluss der Ausgleich. 2-mal eine Führung hergegeben. Deutschland also irgendwie emotional im Hintertreffen, aber weiter mit Kampfgeist.
Wir sind hier bei Olympia. Wir hatten die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Egal, wie müde man da ist, man hört einfach nicht auf.
Sie hören nicht auf, bis Patrick Reimer den schwedischen Abwehrwald durchkurvt und den Puck über die Linie zaubert.
Reimers Einsatz lange fraglich. Erst am Vormittag gab er das Signal, fit zu sein.
Ich war heiß, habe drauf gebrannt. Wer weiß, wann es wieder die Gelegenheit gegeben hätte, für mich bei Olympia zu spielen. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Und deswegen ist es umso schöner, dass ich nochmal die Gelegenheit bekommen habe und noch weiterspielen darf.
Deutschland schlägt Schweden und spielt nun am Freitag im Halbfinale gegen Kanada. Auf dem Weg zur Medaille. Mit ganz viel Selbstbewusstsein und der Hoffnung auf Momente wie diese.
Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg kam bei ihrem wohl letzten olympischen Rennen auf Platz 9. Gold in der Abfahrt ging an die Italienerin Sofia Goccia. 4 Tage vor Ende der Spiele führt Norwegen weiter den Medaillenspiegel an, das Team D knapp dahinter. Aber es gibt ja noch weitere Chancen auf Edelmedaille. Auf Platz 3 Kanada. Medaille Nummer 9 für Kanada sicherte sich der Skicrosser Brady Lehman. Aber das war am Ende fast Nebensache. Heftige Stürze und schwere Verletzungen haben das Rennen überschattet. Zimperlich geht's beim Skicross ja nie zu. Drängeln und Schubsen und auch mal hinfallen gehört dazu. Davon lebt die junge Sportart. Aber haben die Veranstalter es diesmal mit der schweren Pistenführung übertrieben? Kritiker sagen ja.
Schneller, höher, stärker. Das klassische Motto der Olympischen Spiele, auch heute noch brandaktuell. Doch gerade im Skicross steht Citius, Altius, Fortius eher für riskanter, gefährlicher und schmerzhafter. Leib und Leben sind hier in Gefahr.
Wenn jemand anderen berührt, ist es immer kritisch oder kann es kritisch werden.
Du bist gut dabei, machst einen Fehler und dann bist du raus und ja, das ist Skicross.
Wer an die Medaillen will, muss erst diesen Kurs schnell und vor allem heil überstehen. Ein Duell, das die Gier nach Spektakel befriedigen soll wie kaum ein anderes. 4 Fahrer gegeneinander, gegen die Gefahr schwer zu stürzen und vor allem gegen diese Streckenanordnung.
Ja, es ist das eingetreten, was ich vor 2 Tagen gesagt habe. Wenn die Jungs mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren, dann ist es anders als in der Quali oder im Training. Und dann passiert es sowas.
Wie besessen, vom schneller, höher, stärker wurde geplant und geschippt. Der Kurs in der Kritik, der Stolz der Veranstalter erhöht das Risiko für die Athleten. Jeder Fahrfehler knallhart bestraft, der Kanadier Christopher Del Bosco stürzt schwer und zertrümmert sich das Becken.
Die Firmen, die da engagiert werden, die wollen sich kreativ ausspielen, die wollen ihre ganzen Möglichkeiten aufzeigen. Für die ist das genauso wie für jeden anderen ein Showcase.
Vom Showcase zum Worst Case. Zu schnell, zu viele Sprünge, zu wenig Überholmöglichkeiten, sagen die Kritiker. Wer nichts riskiert, scheidet früh aus. So wie Paul Eckert und der Rest vom deutschen Team im Achtelfinale. Beim Kurs suchen sie allerdings nicht die Schuld.
Wir haben nur die eine Chance, heute war es nichts. Müssen wir auf in 4 Jahren hoffen, ist leider so.
2022 dann, wenn hoffentlich diese Stürze nicht mehr passieren.
Bleibt uns zum Schluss der Sendung der Blick aufs Wetter. Carsten Schwanke, was erwartet uns?
Uns erwartet weiterhin oftmals, für die meisten zumindest, viel Sonnenschein, aber eben auch Frost nachts. Und genau das wird sich in den nächsten Tagen ändern, denn es wird jetzt allmählich noch kälter. Aus Osten fließt Frostluft zu uns. Hier am Beispiel von Bremen am 15-Tage-Trend sehen wir, dass ab Sonntag die Temperaturen auf unter 0 Grad zurückgehen. Und man muss ja wissen, das sind die Höchsttemperaturen. Wenn wir uns dazu die Nachttemperaturen noch anschauen, dann sehen wir, dass wir dauerhaft im Frostbereich sind und eben in der nächsten Woche von Sonntag bis wahrscheinlich zum Wochenende darauf werden wir in ganz Deutschland über nicht mehr auf über 0 Grad kommen. Zumindest gilt das für die meisten. Heute Nacht ist das Wetter meistens sternklar oder leicht bewölkt. Es gibt 2 Ausnahmen. Zum einen unmittelbar an der Ostsee ziehen gerade von Dänemark dichtere Wolken heran. Hier kann es einige Schneeschauer geben und sie können durchaus bis morgen früh ein paar Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Wenige Flocken sind es unmittelbar am Alpenrand. Die Temperaturen erreichen überall frostige Werte. -1 bis -9 Grad. Das sind die Tiefstwerte dann morgen früh. Und dann geht's los mit viel Sonnenschein. Mit eben der Ausnahme, dass wir dichtere Wolken an der Ostsee Küste haben mit einzelnen weiteren Schneeschauern und auch dichtere Wolken südlich der Donau Richtung Alpen. Auch hier kann es immer noch etwas flocken. Und im Grunde genommen ändert sich an dieser Wettersituation nur wenig. In der Mitte, auch am Nachmittag, gibt es den meisten Sonnenschein. Nach Nordosten hin ist es bewölkter und auch Richtung Alpen ist es auch am Nachmittag bewölkter. Die Temperaturen erreichen mit Sonnenunterstützung plus 1 bis plus 6 Grad. Kälter bleibt es in den Mittelgebirgen mit Dauerfrost und auch südlich der Donau unter diesen Wolken mit 0 bis minus 2 Grad. Und der Wind frischt auf und der lässt das Ganze insgesamt kälter anfühlen. Also man muss sich morgen wirklich warm anziehen, auch wenn die Sonne scheint. Der Wind kommt aus Nordost mit Stärke 2 bis 4. Und dieser Nordostwind, der bringt in der Folgezeit eben die noch kältere Luft. Freitag und Samstag fast ähnliches Wetter wie morgen und dann eben ab Sonntag Dauerfrost in Deutschland.
Frostige Aussichten. Danke, Carsten Schwanke, dafür. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Jetzt diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen darüber, ob und wie die Volksparteien noch zu retten sind. Uns gibt es morgen wieder. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis morgen.